In Apostelgeschichte lesen wir Kapitel 4, Vers 32. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Und es ist schön, wenn wir jetzt hier am Sonntagabend uns hier versammeln und der Herr freut sich, wenn wir ein Herz und eine Seele sind. Und heute kann man sagen, ob es regnet, stürmt, schneit oder die Sonne heiß scheint, die Gemeinde ist versammelt an ihrem heiligen Ort. Und wir konnten nichts Besseres machen, als hier uns zu versammeln und gemeinsam aus dem Wort Gottes zu hören. Ich möchte gleich mit dem Philipperbrief ein bisschen arbeiten. Und der Philipperbrief kennzeichnet sich dadurch aus, dass obwohl Paulus im Gefängnis sitzt, verhaftet ist, dass er mehrfach erwähnt, freuet euch. Und trotz seiner Einschränkung spricht er den Philippern Trost zu und Zuversicht zu und fordert von ihnen auf, freut euch. Jetzt kann man sich fragen, weltlich, wie geht das? Ein Mann unter Schmerz, eingesperrt, keine guten Verhältnisse, wie kann er Kraft der Gemeinde geben, denen es gut geht, die alles haben, die genug zu essen haben. Und doch ist das Prinzip Gottes darin, dass gerade diese Menschen, die sich im Leiden freuen können, wie Paulus, auch die Gemeinden erbauen und Trost geben können, dass sie eine Einheit sind. Wir kommen gleich dazu, welches Problem dort Paulus gesehen hat. Wieso hat sich Paulus gefreut? Paulus hat sich gefreut, nicht deswegen, weil er im Gefängnis saß, sondern weil sie die Gemeinde ihn unterstützt hat. Sie hat auch bestimmt für ihn gebetet. Sie hat ihm Gaben geschenkt, mitgegeben. Sie hat ihn unterstützt. Ganz praktisch, sachliche Ebene, materiell haben sie ihn unterstützt. Und Paulus hat es in Briefen, hat er ihnen gedankt. Er hat ihnen gedankt und hat es ausgezeichnet, dass das diese Frucht ist, die der Herr, die der Heilige Geist in ihnen bringt. Und für uns die Frage ist, welche Frucht bringe ich, dass der Herr sich freut und dass die anderen Geschwister sich freuen? Diese sichtbaren Früchte. Daraus resultiert es, aus dem Herzen kommt es raus, welche Frucht man sieht, welche Frucht die Gemeinde erbauen, welche Frucht sich freudebringend für alle auswirkt. Und ich freue mich, dass hier viele sind, dass wir hier zusammen sind. Und bei Paulus, oder die Predigt, worüber ich jetzt sprechen möchte, ist Umgang in der Gemeinde, und zwar zwischenmenschlich. Und da ist eine Passage in Philipper 3, Verse 1 bis 11, die wir uns gleich näher betrachten werden. Und diese Passage führt hinaus auf diesen Vers und diese Gleichung: Christus allein ist Gewinn, alles andere ist Verlust. Christus allein ist Gewinn, alles andere ist Verlust. Wenn wir hier sind, ich bin ein bisschen mehr am Schwitzen, ja, vielleicht ein bisschen weniger. Christus ist Gewinn, alles andere ist Verlust. Das ist egal, zählt nicht, was man leidet, was man tut. Christus ist der Gewinn, auf den wir warten. Ich möchte Vers für Vers dann durchgehen und uns einfach auf ein paar Punkte dann hinweisen. Philipper Kapitel 3, Vers 1. Weiter, meine Brüder, freut euch in dem Herrn, dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Zunächst einmal ist der Philipperbrief so aufgebaut, dass er mehrere Schwerpunkte hat. Erste Kapitel, das Leben. Christus ist Leben. Zweite, Christus ist Vorbild. Jetzt haben wir, Christus ist Gewinn. Und viertes ist, Christus ist Kraft. Diese vier Kapitel kann man, wenn jemand schwer auf dem, wenn jemand schwer auf dem Herzen ist, das ist eine Trost, das ist eine Zuversicht, die wir in Jesus Christus, die Quelle des Lebens, das Wasser, das lebendige Wasser, was er uns geben möchte durch den Heiligen Geist, das uns erfrischt und uns Kraft gibt in der Nachfolge. Weiter, Kapitel 3 fängt an, heißt weiter, das heißt als nächstes. Der Abschnitt ist abgeschlossen, Jesus Christus als Vorbild und jetzt kommt Jesus Christus als Gewinn. Und er sagt, freut euch in dem Herrn. Wir sollen uns freuen, Philippa sollen sich freuen, sie freuen euch mit dem Herrn. Und jetzt heißt es, dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Dieses freut euch in dem Herrn, kann man nicht oft genug sagen. Freut dich, Seele, in dem Herrn. Das ist die Nachfolge. Und Paulus sagt, es verdrießt ihm nicht, es ist ihm nicht zu viel, dass er immer darauf hinweist, dass sie sich freuen sollen, sondern das ist in dem begründet, dass der Herr Jesus Christus uns erlöst hat, dass wir mit ihm wandeln, dass Jesus Christus alles bezahlt hat und dann mündet das dann später in diesem Gewinn, dass Jesus Christus Gewinn ist. Wir dürfen uns um den Gewinn freuen, so wie ein Sieger, der einen Gewinn bekommen hat. Wir haben diesen Gewinn, wir haben diesen Preis, darüber können wir uns freuen. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, wenn der Feind uns versucht, auf den Boden zu schmeißen und versucht, dass wir traurig gucken, dass wir traurig wandeln, dass wir wissen können, wenn du Heilsgewissheit hast, dann weißt du, du hast den Gewinn, du hast den Sieg, Jesus Christus hat es für dich erworben und du hast das Erbe, wir sind jetzt Erben. Und wir warten darauf, dass der Herr Jesus Christus wiederkommt und wir ihm entgegengerückt werden und dass wir dieses Hochzeitsmahl feiern dürfen. Paulus war das nicht zu schade. Er hat ihnen quasi als Dankeschön, dass sie ihn materiell unterstützt haben, hat er ihnen sie motiviert. Immer wieder hat er sie motiviert, dass sie sich freuen sollen. Und für uns übertragen kann man die Parallele ziehen. Wenn wir uns immer wieder hingeben, in Jesu Dienst, ihm nachfolgen, ihm treu sind, über unsere Hindernisse springen, es wagen, mit dem Herrn was zu erleben, dann bekommen wir immer wieder von dem Herrn diese Botschaft, diese Zuversicht. Freue dich, du hast es mit meiner Kraft geschafft. Nicht meine Kraft. Jesus hat dir die Kraft gegeben. Und je mehr Erfahrung man sammelt, desto mehr wandelt man mit dem Herrn Jesus Christus und kann fröhlich, als fröhlicher Christ für die anderen leuchten und glänzen. Vers 4,4 heißt dann, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Da unterstreicht er das nochmal. Wir gehen Vers 2. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Er geht direkt in den Kern hinein. Es ist ein wenig Zeit, jetzt in die Tiefe das auszulegen. Aber es ist ein rhetorisches Mittel. Er greift drei Punkte auf. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter und seht auf die Zerschneidung. Worauf will er hinaus? Im Vers 3 lesen wir, denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geiste dienen. Und uns ist Christus Jesus und uns in Christus Jesus rühmen und uns nicht auf Fleisch verlassen. Dieser Gedanke, der durch den Galaterbrief sich durchzieht, es geht um die Beschneidung. Kommen nochmal zurück auf Vers 2. Hunde. Heute sind die Hunde akzeptiert bei uns, wir kennen das nicht. Aber wenn man in muslimischen Kreisen, Kulturen sich befindet, dann weiß man, dass Hunde was nicht Gutes sind. Sie sind abzulehnen. Bei den Juden war das unrein gewesen. Es sind Unreine. Seht auf die bösen Arbeiter. Ist auch interessant. Es sind Arbeiter, die arbeiten, die dienen. Aber seht darauf, prüfe die, sind das die richtigen Arbeiter? Und seht auf die Zerschneidung. Und die in Vers 3 kommt Beschneidung. Und hier heißt es Zerschneidung. Was war das Problem? Mir fehlt gerade diese Textstelle. Es sind Juden gewesen, die Judenchristen gewesen, die versucht haben, diese alte Regeln, an die sich die Juden gehalten haben, versucht haben, sich daran zu halten. Jetzt habe ich es. Vers 17 und 18. Denn viele folget mir nach, Brüder, und seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbilde habt. Denn viele wandeln, von welchem ich euch gesagt habe, aber von euch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Christi sind. Es sind Menschen in die Versammlung von Philippi gekommen, Und sie haben versucht, diese Tradition, nicht die Tradition, sondern das jüdische Gebote übernommen werden auf die Heiden. Obwohl Paulus ihnen gesagt hat, sie müssen sich nicht beschneiden, sie müssen sich nicht an die jüdischen Gesetze halten, sondern sie sind frei davon als Heiden. Sind dennoch Juden gekommen, Judenchristen gekommen, die ihnen versucht haben, das aufzubringen. Sie von ihnen gefordert haben, dass sie sich daran halten sollen. Und sie kommen in dem Sinne in eine Gemeinde, die Paulus gegründet hat, und sie wollen sie umstricken, dass sie sich von diesem, dass sie was machen sollen, wofür sie eigentlich, was sie eigentlich nicht machen brauchen. Und deren Sinn war gewesen, ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich bin ein bisschen von der Zeit gedrängt. Der Sinn dahinter ist einfach dieses Wortspiel, was Paulus hier gebraucht, statt dass sie die Gemeinde zusammenführen, bringen die mehr die Zerschneidung rein, dass sie statt Beschneidung, was Gott wohlgefällig ist, die Gemeinde auseinanderrücken. Und ihnen entgegnet er dann, in Verse 3 bis 5 lesen wir das dann, denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geiste dienen und uns in Christus Jesus rühmen und uns nicht auf Fleisch verlassen. Wiewohl ich auch auf Fleisch vertrauen haben könnte, wenn ein anderer meint, er könnte auf Fleisch vertrauen, so könnte ich es vielmehr. Der ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von den Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer. Bis dahin. Und hier, Paulus nimmt es auf, diese Konfrontation, die sie gebracht haben, dass sie quasi was Besseres sind, was Heiligeres sind, aus Jerusalem kommen, was Besseres reinbringen in die Gemeinde. Hier sagt der Paulus, ich habe noch viel mehr Vorrecht, weil ich der Pharisäer war. Ich habe einen reinen Stammbaum. Ich bin noch viel reiner. Und trotzdem, also zu der Gemeinde sagt er, und ich habe viel mehr den Anspruch darauf, euch dahin zu bringen, dass ihr euch beschneiden lasst. Aber das macht er eben nicht. Sondern für die Heiden ist es nicht von Gott nicht gewollt, dass die sich beschneiden lassen sollen. Und dieser Punkt ist in die Gemeinde eingebracht worden. Und Paulus fordert in Vers 2 auf, wir sollen darauf achten, dass da nichts was reinkommt, was außerbiblisches ist. Was die Gemeinde zerstört, was die Einheit zerstört. Vers 6 ist ein sehr interessanter Vers, was über uns Paulus näher bringt. Nach dem Eifer, ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit im Gesetz untadelig. Paulus war untadelig gewesen. Aber in dieser Untadeligkeit, und das bringt jetzt auf den Punkt, auf die Spitze, sie haben für Gott gedient, die jüdischen Christen. Sie haben für Gott geeifert, sie waren Arbeiter gewesen. Sie haben die Zerschneidung in die Gemeinde gebracht. Und diese Zerschneidung hat Paulus selbst am eigenen Leib erlebt. Der hat die durchlebt. Und er sagt, nach dem Eiferer, Verfolger der Gemeinde, er war ein Verfolger der Gemeinde in seiner Eifrigkeit. Nach dem Gesetz, nach dem jüdischen Gesetz, hat er genau sich an das Gesetz gehalten, aber er war ein Verfolger. Er hat gegen Gott gekämpft. Er hat dem Willen Gottes hat er widerstanden. Und da müssen wir aufpassen, dass wir wirklich den Willen Gottes ausleben, uns im Wort Gottes vertiefen. Was möchte Gott? Und aufpassen für diese, bei diesen, die uns in irgendeine Richtung verführen, verleiten, dass unsere Gemeinde zusammenbleibt, dass wir nicht auseinanderwachsen, dass wir uns gemeinsam freuen können. Paulus hat es ganz direkt erlebt, genau die gleiche Situation, als in Galaterbrief, es dann heißt in Galater 5, Vers 12, wo er Petrus zusammenbeißt. Als Petrus unter Heiden war, er ist zu Cornelius gegangen, er kannte das, dass die Heiden auch den Heiligen Geist bekommen, dass sie auch Christen sind. Als er unter Heiden war, hat er mit den Heiden gegessen. Als aber die Juden gekommen sind, die Judenchristen gekommen sind, haben die sich abgesondert, Petrus, und die Gefahr war gewesen, Petrus hat sich abgesondert und auch die anderen Gemeindeglieder hat er mitverführt, dass sie sich auch abgesondert haben. Und weil es öffentlich war, hat Paulus ihn auch zurechtgewiesen, Das war nicht gut, dass die sich abgesondert haben. Die Gemeinde ist eins. Es sollen da keine Spaltungen stattfinden. Und darauf hat Paulus ihn hingewiesen. Und jetzt mündet das in diesen Vers 7, Philipper 3, Vers 7. Aber was mir Gewinn war, habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegen die überschwängliche Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles verloren habe und erachte es für Dreck, auf das ich Christus gewinne. Aber was mir Gewinn war, habe ich um Christi Willen für Schaden erachtet. Können wir das mit Paulus mit einstimmen? Was mir Gewinn ist, ist Schaden um Christi Willen. Ich habe nichts. Jesus Christus ist alles. Sobald mein Herz an irgendwas hängt und ich irgendwas versuche zu erreichen, ohne Jesus, ist es nichts wert. Es ist im Gegenteil, es ist Schaden. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegen die überschwängliche Erkenntnis Jesu Christi. Warum ist es Schaden? Wenn man Millionen auf dem Konto hat, wenn man ein gutes Auto hat, wenn man viel Vermögen hat, wenn es einem gut geht, wenn man gesund ist, wenn man eine große Familie hat, es ist alles gut. Aber warum ist es Schaden in dem Sinne im Vergleich zu Jesus Christus? Jesus Christus gibt die Rettung. Jesus Christus gibt den Sieg. Wenn Jesus Christus das Erste im Leben ist, dann wird alles andere nichtig. Dieser Vergleich. Und ich habe vorhin gesagt, zwischenmenschlich, Umgang in der Gemeinde, zwischenmenschlich. Wenn so eine Arbeiter kommen, die dann einen versuchen, verführen, wenn sie auch zeigen, ich bin Heiliger, folgt mir nach. Mit wem vergleiche ich mich? Mit Jesus Christus oder mit dem anderen, der dahin kommt? Wie ist es, wenn wir im Gottesdienst sitzen oder auf Jungscharstunde sind und die anderen sind zu Hause? Wie ist es, wenn ich Jugend bin und mache Krankenbesuch, ich gehe missionieren und die anderen machen es nicht? Mit wem vergleiche ich mich? Mit denen, die zu Hause geblieben sind und das genießen? Oder vergleiche ich mich mit dem Herrn Jesus Christus, mit Gott, der den Segen schenkt? Was ist mein Gewinn? Und das ist dieser große Segen, den Paulus hier sieht und was ihn auch zur Freude bringt. Der Gewinn ist, dass man missioniert. Der Gewinn ist, dass man dient. Der Gewinn ist, dass man unter Gottes Wort kommt. Das ist der Gewinn, den wir hier auf Erden bereits erleben können. Und dieser Gewinn prägt uns und führt uns weiter. Und die Perspektive ist wirklich, mit wem vergleiche ich mich? Nicht mit dem Nächsten, sondern mit dem Wort Gottes, mit Jesus Christus. Was möchte der Herr, wie ich wandle? Und auch die Verse 9 und 19, 11. Und in ihm erfunden werde, dass ich nicht habe meine eigene Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um zu erkennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, dass ich seinem Tode gleichgestaltet werde, damit ich wohlgelange zur Auferstehung aus den Toten. Nicht meine Gerechtigkeit zählt. Wir können so viel dienen, wir können uns so viel beschneiden, wir können uns so einschränken. Das bringt nichts. Das ist alles Schaden. Jesus Christus hat alles gegeben. Die Erlösung ist da, die kann man annehmen. Die Frage ist, und das sind die Früchte, die dann die Gemeinde bringt, ist das begriffen? Verstehe ich das, dass die Gnade da ist und ich erlöst bin und dass ich diese Frucht bringen kann? Wir können nichts dafür tun, dass wir hier sind oder missionieren oder Jugendstunde besuchen oder Kinderstunde besuchen. Wir können nichts dafür machen. Jesus Christus schenkt die Erlösung, schenkt die Freude, schenkt die Gemeinschaft, das ewige Leben, schenkt Gott. Und der möchte gerne, wenn wir in seiner Gemeinschaft bleiben, ihm treu dienen, möchte er gerne da bleiben. Und jetzt sagt Paulus, um zu erkennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung, die Kraft Jesu Christi auf seine Auferstehung, haben wir die verstanden? Verstehen wir, was wir auch heute Morgen gehört haben? Ein toter Mensch kommt zum Leben, verstehen wir das? Jesus Christus, der tot war, der kommt zum Leben. Und das ist der Erstling, der zum Leben kommt. Und wir kommen in seinem Bilde zum Leben. Es ist was Gewaltiges. Und wir können das nur verstehen, wenn wir mit Jesus Christus wandeln, dass er uns das immer mehr offenbart, dass wir wirklich diese Kraft seiner Auferstehung verstehen. Dass wir wirklich das vertrauen können, Jesus Christus kommt und ich stehe mit ihm auf. Ich bin nicht tot, ich bin unter den Lebendigen. Damit ich wohl gelange zur Auferstehung aus den Toten. Wer so wandelt, wer sich auf Jesus Christus verlässt, der kann sich auch darauf verlassen, dass er gelangt zur Auferstehung aus den Toten. Auferstehung, wenn man stirbt, der Leib stirbt, der Mensch steht auf für die Ewigkeit. In die Ewigkeit mit dem Herrn Jesus Christus, darum geht es in diesem Absatz. Philipper 4, Vers 17, Moment, genau, 4, Vers 17. Nicht, dass ich das Geschenk suche, sondern ich suche die Frucht, dass sie reichlich da sei in eurer Rechnung oder in eurer Berechnung. Ist die Frucht in deiner Kalkulation drin oder rechne ich nur die Euros zusammen? Und wie viel der Urlaub kostet und wie viel das Auto kostet? Was ist deine Rechnung? Was berechnest du? Berechnest du irdisch oder berechnest du göttlich? Auf die Ewigkeit hingesehen. Paulus erwartet kein Geschenk von ihnen. Er sucht die Frucht. Jesus Christus sucht die Frucht, dass du ihm dienst. Er sucht ein reines Herz. Er sucht diese treue Nachfolge. Er sucht dieses demütige Herz, was sich vor Gott demütigt. Er sucht ein gehorsames Herz, dass wenn Gott, wenn der Heilige Geist zu dir spricht und dir sagt, was du machen sollst, dass du gehorsam bist, das einfach machst. Nicht die eigenen Vorzüge, die eigenen Bequemlichkeiten vorziehst, sondern dich wirklich hingibst in der Nachfolge. Gott sucht deine Frucht. Welche Frucht hast du? Und zum Schluss wollte ich, und das auch dann, gehen wir auch ins Gebet, Lukas Kapitel 6, Verse 20 bis 26 lesen. Einfach als Trost und Erbauung für uns als Christen in der Nachfolge. Und dort stehen wir die zwei Kontraste, einmal die Nachfolger und einen, die nicht Jesus Christus nachfolgen. Und das deckt sich so ein bisschen mit den heutigen Predigten in den Gottesdiensten. Heute Morgen von dem Lachen werden wir hören. Falsche Propheten und erfülltes Gebet. Ich lese vor, das ist die, überschrieben ist hier die Bergpredigt, die Seligpreisung in Lukas Kapitel 6, Verse 20 bis 26. Und hier spricht der Herr Jesus Christus. Und er hob seine Augen auf zu seinen Jüngern und sprach: Glückselig seid ihr Armen, denn was? Denn das Reich Gottes ist euer. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch absondern und schmähen und euren Namen als einen Bösen verwerfen, um des Sohnes des Menschen willen. Freut euch an jenem Tage und hüpft vor Freude, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Desgleichen taten die Väter der Propheten auch. Aber wehe euch Reichen, denn ihr habt euren Trost dahin. Wehe euch, die ihr satt seid, denn euch wird hungern. Wehe euch, die ihr hier lacht, denn ihr werdet weinen und heulen. Wehe euch, wenn jedermann wohl von euch redet. Desgleichen taten die Väter der falschen Propheten auch. Amen. Und wir gehen jetzt. Vereinigen uns jetzt ins Gebet.